liebe Fans, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, eine neue Folge. Und zwar diesmal eine bereits bekannte Stimme. Das ist das erste Mal, dass in dem Podcast wer eine Person auftritt, die schon mal einen Auftritt gehabt hat. Das heißt, es war wohl nicht der langweiligste Gast, ja, weil sonst würde ich ja nicht wieder einladen. Der Lucian Guttenbrunner ist wieder bei mir. Und wer sich vielleicht erinnern kann, die ersten beiden Folgen, da ging es um Isomax, die Non-Profit-Organisation, die in Johannesburg in Südafrika sich das Ziel gesetzt hat, Patienten, Patientinnen zu versorgen, unabhängig vom Versicherungsstatus. Lucian, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, ein zweites Mal über Isomax zu sprechen.
Weil es wirklich eine tolle Sache ist. Ich kannte das ja vor dir null, ich habe nichts mitbekommen davon. Es gibt Instagram, es gibt eine Website, es gibt mittlerweile auch neben unserem Podcast, unseren Podcast-Folgen eine YouTube-Folge oder YouTube-Folgen über dieses Projekt. Aber wir glauben, dass das, oder ich glaube, dass es einfach eine tolle Sache ist, über die man sprechen kann. Ja. Lucian, jetzt würde mich interessieren, du hast damals in der ersten Folge ja sehr, du warst sehr beeindruckt von diesem Praktikum. Was hat dich dann eigentlich dazu bewogen, das ein zweites Mal zu machen?
Ich habe ja in der ersten Folge gesagt, dass der Emanuel und ich kurz davor sind, Wiederholungstäter zu werden. Das ist dann doch schneller gekommen als gedacht. Und das kam so. Ich habe einen Freund, der studiert Medizin. Der ist zeitlich sehr eingeschränkt und ist auch demnächst fertig mit seinem Studium. Was bedeutet, dass er dann nächstens nicht so leicht weg kann. Der hat sich angehört, was ich zu erzählen hatte über Südafrika und hat gesagt, das will er auch machen. Und das will er bald machen und das will er mit mir machen. Ja, so saßen wir im Flieger.
Also hat eigentlich die Podcast-Folge dann gehuckt, kann man so sagen?
Die Podcast-Folge bestimmt auch und das persönliche Gespräch.
Okay. Du hast ihm nicht nur den Link geschickt von der Folge und
gesagt, sowas. Nein, wir haben uns sogar in echt getroffen. Ja. Bei einem kühlen Getränk.
Vielleicht, Lucian, für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die die Folge nicht angehört haben oder bei denen das schon sehr lange aus ist, kannst du nur mal kurz umreißen, was Isomax ist? Ich habe im Intro versucht, das kurz zu skizzieren. Du kannst es sicher nur besser erklären.
Es gibt in Johannesburg eine Frau, die heißt Karine Naudier und die hat eine Non-Profit-Organisation. Diese Non-Profit-Organisation ist im Rettungsdienst tätig und versorgt nicht versicherte Patienten. Dazu muss man wissen, dass in Johannesburg der Grad der Versorgung vom Versicherungsstatus abhängt und dass die Wartezeiten für Nichtversicherte sehr, sehr lang sein können und die Versorgungsqualität darunter leiden könnte. Karine möchte das ändern und bietet mit ihrer Organisation präklinische Versorgung für Nichtversicherte an. Und Karine hat vor einigen Jahren Daniel Grassmann kennengelernt. Der hat in Österreich Isomax gegründet. Isomax kooperiert mit der NGO von Karine und organisiert einen Austausch. Es können sich Leute bewerben bei Isomax mit rettungsdienstlichem oder ärztlichem Background und ein Observership bekommen. Die fliegen dann nach Johannesburg und begleiten Karine für 2 Wochen auf dem sogenannten Rapid Response Vehicle, auf dem sie fährt und Patienten versorgt. Das ist, was Isomax macht. Darüber hinaus generiert Isomax Spenden, die Karine zugutekommen in Form von, also finanzielle Spenden für die Ausgaben, die sie hat, also Benzin, Versicherung, dergleichen mehr, und Sachspenden im Sinne von medizinisches Material, das vielleicht sehr teuer ist oder schwierig zu bekommen ist, das direkt geliefert wird, also hingeschickt wird, entweder mit Leuten, die ohnehin hinfliegen im Rahmen eines Observerships oder halt geschickt werden.
In der ersten Folge haben wir gesprochen über das Auswahlverfahren. Es ist jetzt ja natürlich nicht so, dass die Organisation jeden Interessenten einfach nehmen kann. Es geht sie von den Plätzen her natürlich nicht aus logistisch. Und abgesehen davon braucht es eine gewisse Erfahrung, gewisse Kompetenzen, damit es überhaupt Sinn macht. Du bist in Österreich, du hast in Wien die Rettungssanitäter-Ausbildung sozusagen bis zur höchsten Stufe, die möglich ist, absolviert. Das heißt, du bist Notfallsanitäter mit der Zusatzkompetenz NKI, das ist eigentlich die höchste Kompetenz, die es gibt. das heißt, du darfst dann auch für die Nichtrettungsdienste finden, du darfst Patienten auch intubieren. Für wen macht das Praktikum dann eigentlich Sinn?
Also es gibt auf der Website von Asimex gibt's Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um sich bewerben zu können für ein Observership. Die gibt es für Rettungsdienst, also für Sanitäter, und die gibt es für Ärzte und für angehende Ärzte. Ziel dahinter ist, dass diejenigen, die sich bewerben, eine gewisse Erfahrung mit sich bringen, sozusagen reif sind für diese Erfahrung. Das ist einmal der eine Aspekt. Der andere Aspekt des Bewerbungsverfahrens besteht darin, zu selektieren, wen man dorthin schickt. Also der Rettungsdienst in Johannesburg ist bestimmt nicht für jeden geeignet. Was Asimex eher auch nicht will, ist Rambos in Johannesburg auf dem Rapid Response Vehicle zu sehen. Also keine Cowboys, sondern erfahrene Professionisten.
Weil du gesagt hast, Observership, wie ist denn die Zusammenarbeit dann im Einsatz mit wirklich vor Ort mit der Karine? Ist sie dann der Teamleader, erteilt sie dann quasi die Aufträge?
Ja, also man fährt zu, es gibt eine ungefähre Einsatzmeldung, aus der sich herauslesen lassen kann, was einen erwartet. Mhm. Ist es ein Verkehrsunfall, ist es eine interne Geschichte, ist es ein Gewaltdelikt, grobe Informationen, ein Betroffener, mehrere. Und so teilt dann Karine auf der Anfahrt ihr Team ein und wir machen das, was Karine sagt. Was weitere Maßnahmen betrifft, ist es eine Absprachengeschichte mit Karine. Es geht nicht darum, in Johannesburg Skills zu trainieren. Das ist nicht das Ziel des Austausches. Wer Skills trainieren möchte, kann das in einem Krankenhaus tun im Rahmen eines Praktikums. In Johannesburg geht es darum, um den internationalen Austausch und die Welt dort kennenzulernen, Karine und ihre Organisation kennenzulernen, Teil dieser Organisation zu sein. Aber natürlich kann man in Absprache mit Karine Maßnahmen setzen. Aber das obliegt immer Karines Letztverantwortung und muss in Absprache mit ihr geschehen.
Schauen wir uns vielleicht die Situation in Johannesburg nochmal an, warum es eigentlich sowas braucht. Das ist eigentlich ziemlich krass. Wenn man in Österreich lebt und 144 wird, kommt da relativ schnell qualifiziertes Personal. In Johannesburg ist das Problem, dass es dort natürlich auch Rettungsdienste gibt. Ja, es gibt einen staatlichen Rettungsdienst, zumindest ich gebe es jetzt mal so wieder, wie ich verstanden hätte. Es gibt einen staatlichen Rettungsdienst, dann gibt es diese privaten Rettungsdienste für die verschiedenen Gebiete, was grundsätzlich alles super ist. Problem ist nur, wenn man nicht versichert ist, wenn der Patient nicht versichert ist, dann kann es einfach sein, dass niemand kommt oder dann wird es so sein, dass niemand kommt. Das kann dann sogar so sein, dass der, wie jetzt zum Beispiel in der Doku war das der Fall, dass der Patient im Spital nicht aufgenommen wurde, weil die gesagt haben, er ist nicht versichert.
Ja, genau. Also es wird beim Notrufeingang wird gecheckt, ob der Patient versichert ist oder nicht. Und danach richtet sich, ob ein privater Anbieter kommt oder nicht. Und wenn der Patient nicht versichert ist, kommt in der Regel kein privater Anbieter. Und dann wird der Einsatz weitergegeben an die öffentliche Rettung und die ist überlastet. Dementsprechend lang kann das dauern, bis jemand kommt. Oder zu lang. Und um genau diese Versorgungslücke zu schließen, ist Karine da.
Wie lang sind die Anfahrtszeiten üblicherweise gewesen bei den Einsätzen? Das unterscheidet sich ja ein bisschen zum Rettungsdienst in Wien in der Stadt.
Ja, also Johannesburg ist eine riesige Stadt und Karine hat eine Lizenz für gewisse Gebiete in dieser Stadt.
Okay.
Also sie kann nicht überall hinfahren, sondern nur in den freigegebenen Bereichen. Die sind aber schon groß genug. Also 30 Minuten Anfahrtszeit ist durchaus eine Sache, die vorkommt. Also die Anfahrtszeiten sind schon andere. Und aber auch 30 Minuten über Autobahn auch teilweise. Mhm. Also das sind schon ordentlich Kilometer.
Mhm. Wie belastend ist das, wenn man so lange hinfährt? Gibt dir das Zeit, dich da mental besser vorzubereiten, im Team abzustimmen? Oder ist das eher was einfach mehr anstrengend ist, weil der Fokus permanent da ist?
Du meinst, wie belastend die Anfahrtszeiten sind?
Dass es so lange dauert, sozusagen, dass du so lange Gedanken machen kannst.
Ach so. Naja, ich finde lange Anfahrtszeiten eher deswegen anstrengend, weil Einsatzfahrten prinzipiell anstrengend sind. Es ist laut, es ist schnell, es ist stressig und das macht es einfach anstrengend. Und je länger das geht, desto anstrengender wird es. So geht's mir. Aber natürlich, es wäre ein Aspekt, je länger man Anfahrtszeit hat, desto länger hätte man Zeit, sich vorzubereiten auf ein möglicherweise komplexeres Szenario. Auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass man erst weiß, was Sache ist, wenn man aussteigt. Das Bild vor Ort unterscheidet sich ja ganz oft von dem, was gemeldet wurde. Und das geht in beide Richtungen. Also das geht sowohl von, es ist halb so wild wie gedacht, bis zu, es ist ja noch viel schlimmer als angenommen.
Mm. Lucian, lass uns über deine Eindrücke vor Ort sprechen. Aber vorher würde ich gerne noch einen Punkt ansprechen, nämlich die Doku oder die YouTube, das YouTube-Filmchen vom Rettungsinfluencer, was gar nicht wie der richtige Begriff ist, sagen wir Rettungsinfluencer, Sprechwunsch, der, ich glaube, begonnen hat auch mit einem Podcast und da auf Instagram eine riesen Community hat, der vor einiger Zeit dieses Praktikum absolviert hat und da unter anderem ein Kurzfilm oder einen Film, eine Doku gedreht hat drüber. Und ich habe mir die angeschaut und das erste war, okay, das zu sehen gibt einmal einen irrsinnig guten Eindruck, wie es dort wirklich abläuft, wie die Einsätze dort wirklich ablaufen. Es war dann in Kombination mit deinen Erzählungen aus dem ersten Podcast eigentlich irrsinnig aufschlussreich und lehrreich, weil eben nur diese visuelle Komponente dazugekommen ist. Ich war ziemlich verblüfft von der Heftigkeit, wie es dort abläuft. Aber gleichzeitig habe ich mir natürlich auch gedacht, geht sich das eigentlich aus? Kann man sowas machen? Soll man sowas machen? Ist Rettungsdienst Content Ware für Social Media? Es ist was Klicks generiert und also keine Frage. Es ist interessant, es ist fesselnd, aber es ist in der ersten Folge fahren die halt zum Mord oder zum Mordopfer. Es wäre erstochen worden. Ja, was denkst du? Ich meine, wir sind irgendwie so ein bisschen in einem ähnlichen Fahrwasser. Ich meine, wir das Podcast ist auch Social Media, wir sprechen da auch natürlich drüber.
Ich finde es schön, dass Daniel Grassmann Sprechwunsch gewinnen konnte für den Film und für die Doku. Und das liegt daran, dass es einem größeren Publikum die Idee von Asimex näher bringt. Das bringt hoffentlich Spenden und weitere Observerships und Leute, die sich für Asimex interessieren. Was prinzipiell die Darstellung von rettungsdienstlichen Inhalten auf Social Media betrifft, ist es, denke ich, ein schmaler Grat. Das hat aber was mit der Art und Weise zu tun, wie man das präsentiert. Es ist Teil des Lebens. Und in Johannesburg ist die Gewalt Teil des Lebens und ist normalisiert. Das ist so. Das kann man schon zeigen. Natürlich Persönlichkeitsrechte und verpixelt und so weiter, aber das auszuklammern aus einer Öffentlichkeit fände ich falsch, weil es ist Teil des Lebens. Und so zu tun, als gäbe es das nicht, wäre falsch, finde ich. Das ist meine Ansicht dazu. Und wenn es sozusagen dem Zweck dient, etwas Gutes hervorzubringen, dann wäre das eine... Also es ist die Frage nach dem Zweck. Ja. Das ist der Kern. Es geht um, was soll erreicht werden. Soll Sensationsgier und Blutlust befriedigt werden? Finde ich schwierig. Geht es um Aufklärung, um Wissensvermittlung und darum, eine NGO in ihrer Arbeit zu unterstützen? Dann unterstütze ich das. Deswegen sitze ich ja auch hier.
Vielleicht an der Stelle gleich nochmal der Hinweis. Der Verein Asimex ist eine Non-Profit-Organisation, die Karine, der Rettungsdienst oder ihre Arbeit dort vor Ort ist auf Spenden angewiesen. Es fehlt wahnsinnig oft oder scheitert wahnsinnig oft am Material. Das hat der Dr. Grassmann in der zweiten Folge erzählt von einem Dienst im Krankenhaus, wo glaube ich für 16 Notfallpatienten 3 Infusionen zur Verfügung standen und die Krankenschwester sagt, für den Patienten gibt es nicht mehr Infusion, weil der stirbt wahrscheinlich eh. Es ist halt einfach wahnsinnig erschreckend, solche Dinge zu sehen, die eigentlich dann nur am Geld scheitern oder an den fehlenden Mitteln. Deswegen der Hinweis, dass man für den Verein jederzeit sehr gerne spenden kann. Auf isomex.at, auf Instagram, ebenfalls unter isomex.at. Lucian, du hast den einen oder anderen Eindruck mitgebracht. Ich habe dir im Vorfeld gebeten, da nochmal in dich zu gehen. Das Praktikum ist ja schon ein paar Wochen wieder her jetzt. Wann wart ihr eigentlich genau dort?
Wir waren bis kurz vor Ostern in Johannesburg. Also wir sind am Ostersonntag zurückgekommen. Das weiß ich noch genau, weil dann war die Frage, wie kommen wir vom Flughafen möglichst schnell zu unseren Familien. Ja, wir waren 2 Wochen dort und sind eigentlich die ganzen 2 Wochen gefahren oder waren im Einsatz.
Gab es eigentlich freie Tage in den zwei Wochen?
Ich glaube einen. Also ich könnte es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, wir hatten einen freien Tag. Wir sind angekommen und sind direkt gefahren. Bis wir dann vom Flughafen, wir waren die erste Nacht nicht in dem Hotel, wo wir sonst, also wo wir letztes Jahr waren und auch dieses Jahr dann die restliche Zeit, die erste Nacht waren wir nicht dort, sondern wir waren in einem Airbnb und wir sind vom Flughafen ins Airbnb, haben uns umgezogen und sind von Corinne abgeholt worden und waren on the road. Mit einem Freund von Corinne gemeinsam, Trevor, der ist auch wie Corinne ECP, ist aber jetzt in Australien und der kommt regelmäßig nach Johannesburg zurück und fährt dann dort Dienste. Und mit dem haben wir den ersten Dienst gemacht, Samstagnacht war das, und waren direkt mitten im Geschehen. Hatten dann ein paar Verkehrsunfälle, die waren aber alle eher weniger schlimm. Und zu fortgeschrittener Stunde kamen dann die toten Fußgänger. Das ist ein Phänomen, die Straßen sind nicht beleuchtet. Abseits der Straßen ist es nicht sicher zu gehen in den Feldern oder es ist hohes Gras. Also gehen die Leute auf der Straße, natürlich nicht in Schutzkleidung, und werden übersehen und werden überrollt. Und wir waren, glaube ich, innerhalb von einer Stunde bei 3 toten Fußgängern. Das ist sicherlich ein Phänomen der Nacht. Die Verkehrsunfälle waren auch dieses Jahr zahlreich. Ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber ich glaube, wir hatten diesmal keinen internistischen Patienten. Und Verkehrsunfälle und Gewaltdelikte. Und aber sicherlich am eindrucksvollsten dieses Jahr war eine Nacht im Spital. Da haben wir einen Nachtdienst gemacht. Und da kam nicht nur dazu, dass es Nachtdienst war, sondern es war auch Wochenende und es war der erste Tag nach Payday.
Okay, was ist der Payday?
Payday ist der Tag, an dem das Gehalt überwiesen wird. Das Wochenende danach, nach Payday, ist berüchtigt, weil mit dem Geld dann halt der Alkohol fließt und mit dem Alkohol dann alles andere auch ein bisschen stärker eskaliert.
Also vergleichbar mit unserer, mit dem Dienst in der Silvesternacht.
Na, das ist nicht vergleichbar mit unserer Silvesternacht. Nein. Nein, das ist eine andere Liga. Wir waren in dem Krankenhaus Barak Wanov. Das ist eines der größten Spitäler der Welt und liegt mitten in einem Township in Soweto. Und dieses Krankenhaus hat eine weltberühmte Notaufnahme. Eine Notaufnahme und aber vor allem eine Trauma Unit. In diese Trauma Unit wird vom Rettungsdienst eingeliefert, zahlreich, hochfrequent, aber die Leute kommen noch selber und sind schwerst bedient. Wir waren dort für eine Nacht und sind dort mit dem Taxi hingefahren, weil das Gebiet, in dem das Krankenhaus liegt, ist nicht sicher. Und haben dann den Arzt getroffen, der für uns zuständig war. Der hat uns dann ganz schnell herumgeführt. Dann ging es sozusagen schon los. Also es wurde dann ausgemacht, dass man Tätigkeiten in Absprache mit den Ärzten durchführen kann, die natürlich zu den eigenen Kompetenzen passen. Da gibt's dann Behandlungsraum, der ist riesig. Und in diesem Behandlungsraum stehen 16 Tragen. Und die sind innerhalb von kürzester Zeit voll. Und da kommt herein, was hereinkommt. Schusswunde, Messerstich, Verkehrsunfall, Attacke mit Machete, und die werden dann dort erst versorgt. Alles, was nicht lebensbedroht ist, sitzt innerhalb von kürzester Zeit vor der Tür im Wartebereich und wartet dann dort auf die weitere Versorgung, und das kann dauern. Also da drinnen liegen dann 16 lebensbedroht verletzte Personen. Personal ist dort, würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich 5 bis 6 Ärzte. Dazu wahrscheinlich nochmal ungefähr 7, 8, 9 Pflegepersonal. Dann gibt's vielleicht noch 1, 2 Bettenschieber. In der Nacht Max und mich als Gäste. Und dann war noch eine deutsche Medizinstudentin auch da. Die hat allerdings ein längeres Internship dort gemacht. Und so findet dann halt der Nachtdienst statt.
In Wien, in einem Spital, wäre wahrscheinlich für, also die Anzahl an Personal, die du jetzt genannt hast, für wie viele Patienten würde die verwendet werden?
Für zwei? Wenn in Wien ein Schockraum ausgelöst wird für einen lebensbedrohlich verletzten Patienten, warten im Schockraum 15 Leute.
Ja. Das ist ungefähr das, mit dem dort das 16-fache bedient wird.
Das kann man so sagen, ja.
Was bedeutet das fürs Outcome der Patienten, für die Chance, für die medizinische Versorgung? Ist dort eine lebensbedrohliche Verletzung dann eh ohnehin schon ein Todesurteil?
Ja, das kommt drauf an. Also Max raucht und so haben wir Raucherpausen eingelegt vor der Türe und es fährt ein Privat-PKW vor. Und ich sage zu Max, schau mal, der hat die Schusslöcher in der Tür. Da waren in der Autotür waren Einschusslöcher, 5, 6. PKW fährt vor, Fahrer steigt aus und geht hinein. Selbst Komma. Stellt sich heraus, der hat 4 Schüsse im Thorax. Der wurde nicht schlecht versorgt. Also der hat Blutkonserve gekriegt, Ultraschall, Schmerztherapie, angemeldet für eine OP, ist auch dann operiert worden im Laufe der Nacht. Also das ist ja das Erstaunliche, es klappt ja dann doch immer irgendwie. Irgendwie geht's dann halt immer. Aber halt ganz schön anders als bei uns. Und was sicherlich für uns am beeindruckendsten war zu sehen, ist der Umgang mit Schmerzen. Da ist das Motto halt schon eher Zähne zusammenbeißen. Und das aber bei schwersten Verletzungen. Also Messerstich mit heraushängenden Darmschlingen, werden die Darmschlingen auch schon mal ohne Schmerztherapie wieder zurückgestopft. Und das ist schon hart zu sehen, in was für einem Bereich man da unterwegs ist. Also für die Patienten ist er Wahnsinn. Auf der anderen Seite haben sie halt keine andere Chance. Also die Chance, die sie haben, ist halt dieses Krankenhaus. Das ist das, was ich meine mit, das ist eine andere Welt. Das ist aus österreichischer Sicht unvorstellbar. Es ist aber trotzdem so, dass weltweit betrachtet die österreichische Sicht die Ausnahme ist. Unsere Sicht ist die spezielle, weil unsere Situation in Österreich so wahnsinnig gut ist. In den meisten Teilen der Welt ist es nicht so gut. Also die Nacht im Bara war eine tolle Erfahrung und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich würde es auch nochmal machen, aber es ist, das ist Hardcore. Also das ist schon heftig. Und ich glaube auch, dass das was mit jemandem macht, wenn man dort länger ist. Der Arzt, der uns betreut hat, ist ein Deutscher gewesen. Der ist für einige Zeit dort, also sicherlich ein paar Monate. Und der wirkte schon ein bisschen sozusagen komisch. Ja. Und ich glaube schon, dass die Leute komisch werden, wenn du das auf Dauer machst. Also der Max hat eine Liste geführt. Wir hatten in der einen Nacht, also ich glaube an die 30 Stichverletzungen, 15 Schussverletzungen. Wir hatten einen Patienten, dem ist mit einer Machete das Gesicht zerhackt worden. Der wurde dann in diesem Raum dann notfallmäßig versorgt. Aber das ist natürlich alles ein Wahnsinn. Also was man halt dort sieht in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Dichte, ist das Resultat von diesen Gang-Rivalitäten und von der Kriminalität. Die Kriminalität ist eine Folge der Armut. Und daraus resultieren dann halt diese Gangs, die halt dann rivalisieren und sich gegenseitig umbringen. Diejenigen, die nicht tot sind, die landen dann mehr oder weniger in gutem Zustand in diesem Krankenhaus und werden halt dann dort versorgt. Und werden nicht schlecht versorgt, aber halt anders. Und sie sind unterbesetzt. Sie sagen ja auch, sie haben 10 offene Stellen, aber es gibt kein Geld. Also so viel zu den Fällen. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass also der Patient mit der Machete, das war auch ein Selbstkommer, der ist von seinen Freunden gebracht worden und die haben den da vor der Tür auf eine Pritsche gelegt und ich stand zufällig vor der Tür und hab mir gedacht, na servus, der blutet aber schon ordentlich und konnte aber nicht sehen, woher das kommt und bin hinein zu dem Arzt und hab gesagt, da vor der Tür ist einer, der blutet wie verrückt und der hat gesagt, der muss warten. Ich glaube, der kann nicht warten. Der muss warten. Und dann beginnt so eine Diskussion und die denken sich dann wahrscheinlich auch, naja, der Österreicher ist nichts gewöhnt. Der blutet eigentlich so schlimm. Und so sind halt die verschiedenen die verschiedenen Perspektiven auf dieselbe Sache. Aber die Sache an sich ist schon, also das ist schon krass.
Und an der Stelle gibt es jetzt eine kurze Werbeeinschaltung, die mir hilft, den Podcast für euch nur besser zu gestalten. Wenn in dem Podcast mal eine Werbeeinschaltung vorkommt, dann kann ich versprechen, dass das zu 100% nur Dinge, Sachen, whatever sind, die ich 100%ig unterstütze oder selbst verwende. Bleibt einfach dran, es geht dann gleich weiter mit der Folge.
Du kennst das wahrscheinlich. Bist irgendwo draußen unterwegs in den Bergen. Alles fühlt sich leicht an, bis plötzlich etwas passiert. Wir haben für alles am Rad eine Lösung. Multitool, Ersatzschlauch, Pumpe, aber für uns selbst meistens nicht. Aus diesem Gedanken ist PedalAid entstanden. Ein kompaktes Erste-Hilfe-Set, das in jede Trikottasche passt und genau auf Radfahrer und Radfahrerinnen abgestimmt ist. Egal ob Road, Gravel, Mountainbike oder Bikepacking. Kein sperriges Erste-Hilfe-Kit, sondern reduziert auf das, was du wirklich brauchst, wenn es darauf ankommt. Mehr dazu findest du unter unbound-originals.com.
Switch mal kurz nach Wien, wo du tätig bist. Du bist ja im Rettungsdienst tätig. Wie laufen dann die Einsätze wieder daheim in Wien ab, wenn du nach solchen Einsätzen zurückkommst mit diesen Eindrücken?
Naja, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich in dem System sein kann, in dem ich bin. Also das ist schon toll und das fängt mit der Uniform an und geht über die Ausstattung weiter und über die Organisation, wie ein Rettungseinsatz in Wien abgewickelt wird, bin ich einfach dankbar dafür, dass es das gibt. In Wien ist halt der Rettungsdienst ganz was anderes. Also in Wien würde ich ja sagen, dass wahrscheinlich 70% sind internistische Probleme der Patienten und nur 30% Trauma. Aber dazu gibt es bestimmt Zahlen. Aber das wäre jetzt gefühlt, was ich wahrnehme. Ja. Und die Traumageschichten sind ja in Wien jetzt auch nicht. Also die Verkehrsunfälle sind nicht so krass wie in Johannesburg. Und das liegt daran, dass die Geschwindigkeiten sind natürlich in der Stadt andere als auf dem Highway. Die Sicherheitsvorkehrungen in den Autos sind ja hier ganz andere als in Johannesburg. Sind die Autos viel älter. Und das macht halt schon einen Unterschied, ob da Airbag ist und die Person angeschnallt ist oder halt kein Airbag und nicht angeschnallt und dann die unendlichen Variationen dazwischen. Ja, also für die Versorgung in Wien macht es jetzt keinen Unterschied, ob ich in Johannesburg war oder nicht. Ja, aber was es für mich innerlich macht, ist, es gibt mir Sicherheit in der Versorgung von Traumapatienten, das schon. Weil man ja Trauma in Wien, das schwere Trauma ist in Wien eine für den einzelnen Sanitäter eine Rarität. Das kommt nicht so oft vor, dass man zu einem wirklich schwerst Verletzten kommt. Und dementsprechend speziell ist das dann halt. Und je mehr Routine man in sowas gewinnen kann, desto besser ist es natürlich. Das ist schon so. Also zurück in Österreich ist einfach eine andere Welt. Und dass man in Wien auf der Straße gehen kann, ohne Sorge zu haben, dass man jetzt überfallen wird, ist toll. Und natürlich passieren in Wien auch Dinge, das ist schon klar, aber halt nicht in dem Ausmaß.
Lass uns auch noch über die Sicherheit sprechen. Ich fand das in der Doku, in der bereits angesprochenen Doku von dem Sprechwunsch, sehr eindrucksvoll, dieses Thema Sicherheit für die Einsatzkräfte, wo dann in diesem einen Einsatz ein Mordopfer vorgefunden wurde und sie da während dem Einsatz der Rettungskräfte so ein Publikum gebildet hat, ja, da war und es war aber nur eine Polizeistreife vor Ort, weil das jetzt nicht üblich ist, dass dort viel mehr hingeschickt wird. Und das Team dann eigentlich gesagt hat, okay, rascher Rückzug, rasch schauen wir, dass wir wegkommen. War das ein Thema jetzt bei eurem Praktikum, bei euren Einsätzen?
Dieses Jahr nicht, glaube ich. Letztes Jahr schon. Letztes Jahr waren wir mal bei einer Schießerei auf offener Straße mitten am Tag. Da hat sich dann auch so eine, also natürlich, das zieht halt Leute an. Das wäre in Wien auch gar nicht anders. Und die schauen dann. Und Karin sagt halt, dass es die Tendenz gibt, dass die Stimmung kippen kann. Kann kippen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann wird's gefährlich. Ich habe das persönlich nicht erlebt. Vielleicht hatten wir auch einfach Glück. Oder sie haben uns rechtzeitig zurückgezogen. Kann natürlich auch sein. In meiner Erfahrung nach ist der Umgang mit den Patienten immer ein sehr herzlicher. Ich habe nie ein feindseliges Wort mitbekommen. Auch im Krankenhaus nicht. Die sind, das ist eine Dankbarkeit, dass das geholfen wird. Und ich meine halt auch so wie überall. Ja, wenn man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Und wenn man den Leuten respektvoll begegnet und professionell auftritt, dann wird es wohl in der Regel kein Problem geben. Und wenn es doch ein Problem gibt, liegt es ja auch an uns zu schauen, ob man das nicht irgendwie deeskalieren kann. Auch das gehört ja zur Professionalität dazu. Aber natürlich, die Sicherheit ist ein, Sicherheitsthema ist dort ein anderes als hier und ist ganz oben am Schirm, sehr klar. Aber da gilt halt wieder, wir machen das, was Karin sagt. Und dann passt das schon. Und die hat da ein Sensorium dafür. Ja. Es ist halt, die Rassengeschichte spielt eine Rolle bis heute. Und nicht nur weiß und schwarz, sondern auch dann wieder zwischen verschiedenen Ethnien gibt's Streitigkeiten. Das hat Karin zum Beispiel mal gesagt, naja, was halt nicht passieren sollte, ist, dass jetzt gibt's einen Vorfall auf der Straße, in der Öffentlichkeit, es gibt mehrere Verletzte, einige schwer, andere leichter. Was nicht sein sollte, ist, dass eine Community das Gefühl bekommt, nur die Weißen werden behandelt und die Schwarzen nicht. Das kann Stimmungen zum Kippen bringen. Und für solche Sachen muss man sensibel sein. Die Apartheid ist bis heute ein Thema. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Die Animositäten zwischen den Bevölkerungsgruppen bestehen bis heute. Und das betrifft uns insofern ja auch bei Übergaben im Krankenhaus. Also da muss man einfach das muss man im Hinterkopf haben. Wenn du als Weißer dorthin gehst und einer Pflegekraft, die schwarz ist, patzig bist, dann wird das auf jeden Fall als racist ausgelegt werden. Daran führt kein Weg vorbei. Und das, also dann braucht es Fingerspitzengefühl. Das sind diese Geschichten, diese interkulturellen Austausch, den ich meine. Das kommen Aspekte, die man ja jetzt so nicht so, also das hat man ja nicht so salient, dass das ein Thema ist.
Jetzt stelle ich vielleicht eine blöde Frage, Lucian. Und zwar, weil du eingangs gesagt hast, die Verkehrsunfälle waren, also du hast die erste Nacht beschrieben oder den ersten Dienst. Hast gesagt, die Verkehrsunfälle gab es, aber die waren jetzt nicht so schlimm. Mich interessiert jetzt, wie das funktioniert in Einsätzen. Manche sind leicht, manche sind mittel, manche sind schwierig. Dann gibt es Einsätze, die sind total fordernd. Mangels besseren Beispiels, denke jetzt zum Beispiel an einen Kletterer, der einen gewissen Schwierigkeitsgrad klettern kann und irgendeinen Klettergrad gibt's, wo man sagt, das schaffe ich vielleicht, wenn alles gut geht, wenn es trocken ist. Und dann gibt's einen Grad, den schafft er einfach nicht, weil er nicht so viel Erfahrung hat oder nicht so gut, einfach nur nicht so weit ist. Wie ist das im Rettungsdienst? Gibt's Einsätze, wo man einfach ansteht oder gibt's immer diesen Exit im Sinne von, dann machen wir dieses Schema?
Also Schemas sind toll, weil sie einem Handlungssicherheit geben in schwierigen Situationen, in denen man dann vielleicht auch noch aufgeregt ist. Kann man sich auf etwas zurückziehen, das man kennt, und diese Vertrautheit schafft Sicherheit. Ich kann mich an mein Schema halten und das Schema ist erprobt und deswegen wird das schon funktionieren. Es verhalten sich noch nicht immer alle Patienten nach dem Bilderbuch und dann muss angepasst werden. Was die Schwierigkeit betrifft, ja, sicher gibt es Einsätze, bei denen man ansteht. Und dann gibt es hoffentlich Ressourcen, die man hinzuziehen kann, die einem helfen. Also zum Beispiel, um bei Karin zu bleiben, die normale Ambulance-Crew steht jetzt an, sie weiß nicht mehr weiter oder hat auch das Equipment nicht oder die Expertise nicht und fordert Karin an. Und Karin kommt und hilft. Und in Wien ist das ja genauso. Also die RTW-Mannschaft hat ihre Möglichkeiten, die sie hat, die sind definiert. Und wenn es darüber hinaus Bedarf gibt, dann muss zusätzliche Expertise an die Einsatzstelle. In Wien wäre das dann halt das NEF, das kommt. Wenn die anstehen, ja, dann wird's eng.
Von dem wird erwartet, dass er alles lösen kann, oder?
Ja, wird nicht immer alles lösen können.
Ja.
Weil auch die unlösbaren Dinge gehören dazu. Und ich glaube, dass insbesondere im Rettungsdienst es dann halt Situationen gibt, die halt dann nicht oder zumindest nicht optimal lösbar sind oder wo es im Nachhinein betrachtet mehrere Lösungen gegeben hätte und sich das Team vor Ort aus verschiedenen Gründen halt dann für diesen einen Weg entschieden hat. Wichtig ist halt nur, dass man sich zeitnah für einen Weg entscheidet, damit was weitergeht. Weil man könnte ja auch sagen, gut, die Situation ist vor Ort nicht lösbar, wir verlegen ins Krankenhaus. Da ist dann noch mehr Expertise und eine andere Umgebung, ja, als auf der Straße. Das könnte man ja auch sagen, ja, packen wir zusammen, fahren wir. Das ist ja auch das, was es spannend macht. Was macht man vor Ort, was macht man gleich? Wo sagt man, das können Sie im Krankenhaus auch machen? Und diesen, ich glaube, diesen Grad zu finden, das ist die Kunst, worum es geht. Also das Optimum für den Patienten zur richtigen Zeit. Und dabei aber nicht Zeit verzögern auf der Straße, sondern zu sagen, gut, dieses und jenes brauchen wir, das muss der Patient haben, das kriegt er, und dann packen wir einen Pharma. Weil man kann ja immer noch sagen, braucht mehr. In Johannesburg ist so, dass, also mit der Karine, mit Emergency Care Practitioner, ist ihre Ausbildung, heißt so, die ist die Endstufe im Rettungsdienst dort. Ja, also das ist halt ihr Auftrag.
Lucian, wie lange bist du schon im Rettungsdienst?
Also jetzt beruflich seit 6 Jahren und davor freiwillig. Also seit dem Zivildienst war ich halt freiwillig, aber beruflich 6 Jahre.
Du hast mit 18 dann den Zivildienst gemacht?
Ja, mit 19.
Mit 19, okay.
Bisschen länger in der Schule.
Alles klar. Naja, die ganze Literatur, die es da gibt, gell, braucht man schon, bis man die mal gelesen hat.
Ja, die Literatur alten Meister, war in der Schule nicht das Problem.
Die alten Meister waren nicht der Grund.
Nein, die waren nicht, okay, nicht der Grund. Die Mathematik war der Grund.
Wenn du dem 19-jährigen Lucian, der gerade den Zivildienst startet, der gerade die ersten Monate macht, der vielleicht das erste Mal beim Einsatz war, wo er sich denkt, puh, öha, man nicht gedacht, dass ich da mal hinkomme. Was würdest du ihm jetzt aus der heutigen Sicht sagen, dass du ihm einen Tipp geben könntest?
Boah, ich würde vielleicht sagen, wenn du wüsstest, was da noch alles kommt. Aber es ist witzig, ist es jetzt vor ein paar Wochen ist ein ganz lieber Kollege in Pension gegangen, mit dem ich meinen ersten Dienst hatte, und zwar wirklich meinen allerersten Dienst als Zivi. Nach der Theorie hat man dann, also diese Theorie sind, glaube ich, dann 4 Wochen, und dann hat man nochmal 4 Wochen Dienste. Und dann gibt es eine Prüfung. Und nach der Theorie, den allerersten Dienst, war ein Nachtdienst. Das war eben mit diesem Kollegen. Und der ist jetzt gerade in Pension gegangen. Und da habe ich ihm sozusagen zur Pensionierung geschrieben, dass ich auch noch ganz genau weiß, der ersten Einsatz. So, das ist lustig. Ja. Okay. Vergisst mir dann doch nie.
Was war das für ein Einsatz? Kannst du nur, also offensichtlich kannst du nur erinnern.
Ja, nein, es war eine Frau, die im Bus, also
das war in Wien schon, gell? Also logischerweise.
In Wien, ja. In Wien im Bus ist eine Frau beim Aussteigen gestürzt. Und auf die Augenbraue gefallen, war blutverdünnt, es hat halt geblutet wie verrückt. Und ja, also ich war schon ganz aufgeregt. Ja, es war ganz schön viel Blut. Und war dann aber anscheinend eh alles nicht so dramatisch, wie ich dachte. Aber ja, diese Sachen, ich glaube, das vergisst man halt nicht. Mhm. Ersten Einsatz oder, ich weiß nicht, erstes Mal dieses und jenes, erste Reanimation. Das sind die Sachen, die glaube ich, schon bleiben.
Mhm. Wahrscheinlich auch Notfälle mit Kindern, hört man immer wieder, dass die, also ich bin da Gott sei Dank in meiner freiwilligen Karriere halbwegs verschont geblieben von schlimmeren Geschichten, aber das sagen ja viele Kollegen, Kolleginnen aus dem Rettungsdienst immer, dass das die Dinge sind, die dann absolut lang im Gedächtnis bleiben oder vielleicht sogar für immer.
Das würde ich unterschreiben. Ja. Ja. Und ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also ich glaube, das liegt daran, dass es extrem fordernd ist, weil man in der Regel damit keine Routine hat. Das schwerkranke Kind ist eine Rarität und dementsprechend herausfordernd ist der Einsatz halt dann natürlich. Das ist einmal der eine Aspekt. Und der andere ist, dass halt die Eltern da mit reinspielen, die halt natürlich, also außer sich sind. Und das kriegt man ja auch noch mit. Aber ja, das würde ich unterschreiben. Das ist mit den Kindern das Schwierige.
Nach all den Eindrücken, die du uns jetzt gegeben hast von Johannesburg, vom Rettungsdienst, die doch eine gewisse Schwere haben. Was ist eigentlich das Schöne am Rettungsdienst?
Das Schöne am Rettungsdienst ist, dass man sehr unmittelbar Gutes tun kann für Leute. Man kann schnell eine Verbesserung herbeiführen. Das ist das Schöne. Das Schöne ist auch, dass es jeden Tag die Chance gibt, Sachen besser zu machen als gestern. Für mich ist schön, dass man draußen ist, dass man nicht im Büro ist, dass man herumkommt. Das ist sehr abwechslungsreich. Ich glaube, wenn man Patienten mag, kann man da durchaus eine gute Zeit haben.
Also Max finanziert sich über Spendengeldern. Spendengelder, was wären so Dinge, wie kann man das jetzt, abgesehen von einer Geldspende, oder wie könnte man das System dort verbessern, so dass, wenn du da nächstes Jahr wieder hinfährst, was würdest du da wünschen, dass sie in der Zwischenzeit verändert hat?
Ich würde mir wünschen, dass Corinne so aufgestellt ist, wie sie es gerne hätte für sich. Die Situation für Corinne ist angespannt und ich würde mir wünschen, dass sie breit aufgestellt ist, finanziell und ressourcentechnisch. Es gibt diesen Herbst den ÖNK-Kongress. Das ist die Österreichische Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin. Und Corinne kommt nach Wien. Sie wird dort Workshops halten. Und da gibt es die Möglichkeit, sie im Rahmen des Workshops kennenzulernen. Das ist am 19. und 20. Oktober in Wien. Anmeldungen sind schon möglich. Das wird sicher spannend. Ich glaube halt, dass solche Filme wie von dem Sprechwunsch die Reichweite erhöhen. Würde mir wünschen, dass daraus viele Bewerbungen entstehen von Leuten, die sich dafür interessieren und ein Teil davon sein wollen. Und es ist eben nicht nur die Einsätze und der Messerstich im Barer in der Notaufnahme, sondern es ist auch das Rundherum. Es sind die Leute, es ist die Natur, die unglaublich schön ist und ganz anders als was man halt aus Europa kennt. Und man kann innerhalb von wenigen Stunden oder wenn überhaupt Stunden um Johannesburg herum auch wirklich tolle Ausflüge machen. Gibt es Parks mit Wildtieren, aber das ist nicht wie im Zoo, sondern das sind wie freilebende Tiere. Gibt es natürlich nicht die Garantie, dass man die sieht, aber wenn man sie sieht, ist schon beeindruckend. Da kommt dann die Giraffe ums Eck und das Zebra und der Springbok.
Springbok
ist, das ist das. Das Springbok ist das Nationaltier.
Okay.
Der ist auch auf dem Krügerrand drauf.
Auf dem was?
Goldmünze, Krügerrand.
Krügerrand?
Krügerrand kommt aus Südafrika. Und da ist natürlich nicht nur der Krüger drauf, sondern auch der Springbok.
Aber was ist der Krügerrand? Das habe ich noch nie gehört.
Der Krügerrand ist eine Goldmünze.
Okay.
Ist eine Goldmünze, die, glaube ich, sogar weltweites Zahlungsmittel ist. Bin mir nicht sicher.
Okay.
Also da gibt's, glaube ich, gibt's so, das heißt Bouillonmünze. Und das ist der Wiener Philharmoniker.
Mhm.
Der Maple Leaf, dann glaube ich der American Eagle und der Krügerrand. Und nach dem Krüger ist ja auch der Krüger Nationalpark benannt. Und auf der Rückseite von dem Krügerrand, dieser Goldmünze, ist der Springbok. Und der Springbok ist so eine, also wahrscheinlich ist das ganz falsch, was ich sage, aber es schaut aus wie ein Reh mit halt spitzen Hörnern und springt halt hoch. Ja, haben wir gesehen. Springbok schaut lustig aus. Ja, na, wir haben natürlich einen Ausflug gemacht auch, ja. Also es ist halt anders, wenn man das zweite Mal dort ist, das ist eh klar. Aber meinem Freund Max hat's, glaube ich, genauso toll gefallen wie mir beim ersten Mal. Und natürlich ist das auch schön für eine, ist das schön, das mit jemandem zusammen zu machen. Weil du bist dann zwei Wochen, bist ja wie ein Abenteuer. Es ist ein Abenteuer.
Einmalige Erinnerung, ja, und das wirst du nie vergessen.
Ja, sicher.
Also jetzt, wie wir gesagt haben, nicht nur die dramatischen Einsätze, sondern einfach anderer Kontinent, ja.
Ja.
Also wer kommt schon mal dorthin überhaupt? Also nicht nur wegen der rettungsdienstlichen Erfahrung eine tolle Sache, sondern auch generell für den gesellschaftlichen Austausch. Du hast gesagt, dass es...
Eben, ja, es geht, also ich glaube, wenn es das nicht hätte, das macht dir den Reiz aus. Das macht dir den Reiz aus. Du gehst ja nicht um 7 in Dienst und um 17 Uhr heim und dann sitzt du im Hotel, sondern gehst um 7 Uhr mit Corinne, gehst frühstücken, dann die kennt dort alle in diesem Coffeeshop, dann lernst du halt die Leute auch kennen. Und dann gibt's Mittagessen in dem Imbissstandl von ihrer Freundin, dann wirst du am Abend eingeladen zum Abendessen bei ihren Freunden, lernst die Einheimischen kennen. Die sind interessiert an uns, wir sind interessiert an denen. Es ist ein... Und das, ich finde, dieses Komplettpaket macht's aus. Also tagsüber macht man Dienst, fährt herum, schaut, was sich ergibt. Und danach ist halt dann sozusagen Private Time, aber du bist halt immer machst halt irgendwas.
Mhm.
Und das ist schön. Das macht Spaß.
Ab wann würdest du das empfehlen? Und mit ab wann meine ich den Kompetenz-Erfahrungsschatz einer Sanitäterin, eines Sanitäters? Ich kann mir vorstellen, dass das für jemanden, der noch nicht so weit ausgebildet ist, dann einfach eine Überforderung wäre.
Also ich glaube, Asamex empfiehlt das ab Notfallsanitäter in KV. Und ich glaube, da geht es dann nicht unbedingt darum, dass derjenige dann da unten ganz viel Zugänge stechen muss, sondern einfach darum, dass der sicher ist im Umgang mit Medikamente aufziehen, herrichten, Karine vernünftig assistieren kann. Das ist einmal das eine. Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach, in Stresssituationen gescheit zu assistieren. Und auf der anderen Seite, glaube ich, sind ein paar Jahre Erfahrung im Rettungsdienst schon gut. Weil das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man schon das eine oder andere gesehen hat und Verarbeitungsstrategien entwickelt hat. Und das ist schon wichtig, weil was man dort sieht, ist krass. Das muss man jetzt nicht dramatisieren, aber man soll das auch nicht herunterspielen. Das ist nicht ohne. Es wäre gut, wenn man Möglichkeiten hat, wie man solche Sachen verarbeitet. Und das gilt sowohl für die Straße als auch für das Krankenhaus. Weil wenn dann jemand dort war und zurückkommt mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, das ist ja auch nicht. Man muss es nicht dramatisieren, aber man soll es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und deswegen wäre ein gewisses Maß an Erfahrung, glaube ich, schon gut. Das wäre schon sinnvoll. Dass man sowohl fachlich irgendwie fit ist und emotional reif und eine gesunde Distanz entwickelt. Und das wichtige Wort ist gesund und nicht Distanz in dem Satz.
Okay, Lukian, dann sage ich wieder vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du so ausführlich deine Eindrücke wiedergeben hast. Sehr eindrucksvoll, sehr berührend, inspirierend, dass Menschen gibt wie die, dass Menschen gibt wie die Karine, wie den Daniel Grassmann, die sich einfach die Zeit nehmen, die wirklich Energie aufwenden, ja, um dort, wie es heißt, einen Unterschied zu machen.
Wie Karine sagen würde, make a difference. Ja. Das ist das Motto.
Wenn du dort in deinem Praktikum auch nur einen Patienten den Schmerz ein bisschen lindern kannst, dann hat das ja schon was bewirkt. Ja. Deswegen, tolle Sache, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr den Verein unterstützen wollt, asomex.at auf Instagram, asomex.at gibt es weitere Informationen, wen es vielleicht interessiert sogar, einfach bewerben. Ich glaube, der Verein freut sich immer über Spenden natürlich und auch über Interessenten, Interessentinnen. Ja.
100%.
Alright, Luke, und dann sage ich vielen Dank.
Vielen Dank dir.
Alles Gute.
Danke.